Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in drei Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den ersten Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Heute Nachmittag kommen wir zum Schluss des Buches Daniel. Nachdem wir letztes Mal Daniel 11 angeschaut haben, sollte uns klar sein, Verse 1 bis 35, das ist alles erfüllte Prophetie. Über 150 Einzelprophezeiungen, die sich in der exakt richtigen Reihenfolge erfüllt haben. Und alle Erfüllungen sind durch die Geschichtsliteratur belegbar. Aber dann in Vers 35, wir waren da in der Zeit der Makkabäer, also die Zeit des 2. Jahrhunderts vor Christus, um 165 vor Christus. Und da geschieht ein Sprung in die Endzeit. In Vers 35 werden die treuen Makkabäer beschrieben und von den Verständigen werden einige fallen, um sie zu läutern und zu reinigen und weiß zu machen, bis zur Zeit des Endes. Denn es verzieht sich noch bis zur bestimmten Zeit. Diese Schlussbemerkungen hier in Vers 35 machen deutlich, die Zeit der Makkabäer war noch nicht die Endzeit, sondern die Endzeit, die verzieht sich noch. Dieses bis ist ganz wichtig. Bis zur Zeit des Endes. Es verzieht sich noch bis zur bestimmten Zeit. Ab Vers 36 ist kein einziges Wort erfüllt. Das ist alles zukünftig. Und wir werden gleich noch sehen, im Text selber wird klar, da wird die Endzeit beschrieben. Ab Vers 36. Und ich wiederhole das einfach immer wieder, weil es nicht für alle klar ist. Die Endzeit ist in der Bibel immer die Zeit, in der das jüdische Volk aus aller Welt, aus der weltweiten Zerstreuung, heimkehrt ins Land der Vorfahren. Dieses gewaltige Phänomen der jüdischen Heimkehr hat begonnen 1882 mit der ersten Einwanderungswelle, als Tausende von Juden plötzlich aus Russland zurückkehrten ins Land der Vorfahren. Nachher, als diese erste Welle 1903 verebbt war, kam die zweite Welle ab 1904 bis 1914. Dann kam der Zweite Weltkrieg, das war eine Bremse. Aber gleich nach dem Krieg kam die dritte Welle, die vierte und so weiter bis heute, sodass 3 Millionen Juden aus allen 5 Kontinenten, aus etwa 130 verschiedenen Ländern zurückgekehrt sind. Und das bezeichnet die Bibel als die Endzeit. Also, die Zeit der Makkabäer, 2. Jahrhundert vor Christus, das war noch nicht die Endzeit. Und das macht Vers 35 deutlich. Aber Vers 35 macht auch deutlich, jetzt wird ein Sprung gemacht bis in die Endzeit. Und ab Vers 36, da geht es nun wirklich um die Endzeit. Aber, ich muss sagen, um die Endzeit, die, obwohl wir heute in der Endzeit leben, seit 1882, immer noch, auch aus unserer Sicht heute, noch zukünftig ist. Es geht also um die letzte Phase der Endzeit. Und mit dem Licht des Neuen Testamentes im Klartext. Es geht hier um Ereignisse nach der Entrückung der Gemeinde. Aber die Gemeinde ist ja im Alten Testament ein Geheimnis. Die Gemeinde war nicht geoffenbart. Paulus sagt in Epheser 3, das war ein Geheimnis, das Gott den Propheten nicht mitgeteilt hatte. Das ist erst im Neuen Testament geoffenbart. Und mit dem Licht des Neuen Testaments können wir sagen, all diese Ereignisse beziehen sich auf die Endzeit, aber nach der Entrückung der Gemeinde. Wir werden das noch deutlicher sehen. Ab Vers 36 lese ich jetzt. Und der König wird nach seinem Gutdünken handeln und er wird sich erheben und groß machen über jeden Gott. Und wider den Gott der Götter wird er Erstaunliches reden. Und er wird gelingen haben, bis der Zorn vollendet ist. Denn das Festbeschlossene wird vollzogen. Und auf den Gott seiner Väter wird er nicht achten. Und weder auf die Sehnsucht der Frauen, noch auf irgendeinen Gott wird er achten. Sondern er wird sich über alles erheben. Und an dessen Statt wird er den Gott der Festungen ehren. Den Gott, den seine Väter nicht gekannt haben, wird er ehren. Mit Gold und mit Silber und mit Edelsteinen und mit Kleinodien. Und er wird gegen die starken Festungen so verfahren mit dem fremden Gott. Wer ihm Anerkennung zollt, dem wird er viel Ehre erweisen. Und er wird ihm Herrschaft verleihen über die vielen und das Land austeilen zum Lohn. Und zur Zeit des Endes wird der König des Südens mit ihm zusammenstoßen. Und der König des Nordens wird gegen ihn anstürmen mit Wagen und mit Reitern und mit vielen Schiffen. Und er wird in die Länder eindringen und wird sie überschwemmen und überfluten. Und er wird eindringen in das Land der Zierde. Mal bis dahin. Wir haben in den Versen 1 bis 35 ständig den Begriff gehabt, der König des Südens und der König des Nordens. Und wir haben gesehen, wie in Daniel 11, 1 bis 35, die ganze Geschichte von Ägypten und Syrien ab der Zeit von Alexander dem Großen im Detail beschrieben wird, bis in die Makkabäerzeit. Wir haben gesehen, der König des Südens, das war immer Ägypten. Und der König des Nordens, das war immer Syrien. Allerdings Großsyrien. Der König des Nordens umfasste nicht nur das heutige Syrien und den Libanon, sondern Gebiete der heutigen Türkei, dann Aserbaidschan, Turkmenistan, Usbekistan, Kirgisistan, Tadschikistan, Afghanistan bis nach Pakistan. Das alles war Syrien. Inklusive Iran, Irak. Ja, und jetzt plötzlich in Vers 36 heißt es, der König. Immer wenn von einem König die Rede war vorher, hat es geheißen, der König des Südens, der König des Nordens. Aber jetzt ist es der König. Und wir haben gesehen, der König wird beschrieben in den Versen 36 bis 39. Und dann in Vers 40 heißt es, und zur Zeit des Endes, also in der Endzeit, wird der König des Südens mit ihm zusammenstoßen. Also Ägypten wird mit diesem König eine militärische Konfrontation haben. Aber dann heißt es im gleichen Vers 40, und der König des Nordens wird gegen ihn anstürmen. Mit Wagen und mit Reitern und mit vielen Schiffen. Also, dieser König, ab Vers 36, das ist weder Ägypten noch Syrien. Denn Ägypten und Syrien werden ja unterschieden. Die gehen ja gegen diesen König vor. Und wenn wir diese Verse 36 bis 39 anschauen, dann sehen wir, dieser König lebt im Land Israel. Das ist der kommende falsche Messias, der in Israel auftreten wird. Das ist der Antichrist. Oder, um es mit 2. Thessalonicher 2 zu sagen, der Mensch der Sünde. Schlagen wir auf 2. Thessalonicher 2. Da haben wir eine ganz direkte Parallelstelle im Neuen Testament zu Daniel 11, 36 bis 39. Des Zusammenhangs wegen lese ich 2. Thessalonicher 2 ab Vers 1 schon. Und ich muss kurz erklären. Paulus kam nach Thessalonich, Apostelgeschichte 17. Er war nur wenige Wochen dort und dann gab es eine Christenverfolgung. Er floh aus Thessalonich und war sehr besorgt, ob diese jung bekehrten Thessalonicher, die sich in diesen wenigen Tagen, wo er da war, bekehrt hatten, ob die vom Glauben abfallen würden. Aber nachdem er Timotheus nach Thessalonich zurückgeschickt hatte, der konnte viel unauffälliger wieder in die Stadt zurückkehren. Paulus hätte das nicht mehr gekonnt. Den hätten sie gleich umgebracht. Der ging hinein, hat die Thessalonicher besucht, die Bekehrten, und kam dann zurück mit der freudigen Botschaft. Die haben alle am Glauben festgehalten. Sind alle treu geblieben. Und dann schrieb Paulus sofort den ersten Thessalonicher Brief und schreibt, wie das wunderbar war, als Timotheus diese gute Botschaft gebracht hatte von ihrem Festhalten. In diesem ersten Thessalonicher Brief wird in jedem Kapitel über die Wiederkunft Christi gesprochen. Das macht also klar, der Apostel Paulus hatte schon, als er da gepredigt hatte in Thessalonich, ganz viel über Prophetie und über das Wiederkommen des Herrn gesprochen. Und dann im Brief eben nochmals, und er sagt in Kapitel 1, ihr habt euch bekehrt von den Götzen zu dem einen wahren Gott, um seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten. Also er hatte ihnen erklärt, es gibt eine Entrückung und der Jesus wird für die Gemeinde wiederkommen. Und wir sollen auf dieses Kommen ständig warten und bereit sein. Aber in jedem Kapitel spricht er weiter über das Kommen des Herrn, also auch in Kapitel 2, 3, 4, 5. Aber was auffällt, 1. Thessalonicher 1, Vers 9, das ist klar die Entrückung. Wenn er sagt, sie haben sich bekehrt, am Schluss von Vers 9, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet von dem kommenden Zorn. Aber schauen wir mal in Kapitel 2, da spricht er eben auch über das Kommen des Herrn in Vers 19 und 20 und dann in Kapitel 3 ebenfalls. Ich lese jetzt Kapitel 3, Vers 13. Um eure Herzen zu befestigen, dass ihr untadelig seid in Heiligkeit vor unserem Gott und Vater bei der Ankunft unseres Herrn Jesus mit allen seinen Heiligen. Das ist nicht die Entrückung. Die Entrückung ist das Kommen des Herrn Jesus für die Heiligen, für die Erlösten, für die Gemeinde. Aber hier spricht er von dem Kommen des Herrn Jesus, von der Ankunft unseres Herrn Jesus mit allen seinen Heiligen. Das ist sein Kommen als Richter der Welt. Da wird er kommen mit allen Gläubigen zusammen. Übrigens auch die alttestamentlichen Gläubigen. In Sacharja 14 wird nämlich schon gesagt, wie Jesus Christus auf dem Ölberg kommen wird und alle Heiligen mit ihm. Im Alten Testament werden die alttestamentlich Heiligen gesehen. Die kommen mit und im Neuen Testament wird eben erklärt, auch die ganze Gemeinde wird den Herrn begleiten. Der langen Rede kurzer Sinn. Paulus hat also die Thessalonicher ausführlich belehrt über das Kommen des Herrn für die Gemeinde, die Entrückung, das Kommen des Herrn mit der Gemeinde als Richter der Welt. Und das hat das nochmal so bekräftigt im ersten Thessalonicher Brief. Aber dann kamen Irrlehrer nach Thessalonich. Ich war zuerst, kam der Teufel wie ein brüllender Löwe, Verfolgung in Thessalonich. Und die Thessalonicher blieben treu. Und dann kam er als zischende Schlange. Ihr Lehrer kamen nach Thessalonich und die haben gesagt, ja seht ihr, wie ihr leidet, wie ihr verfolgt werdet. Ihr seid schon in der Drangsalszeit. Der Tag des Herrn, im Alten Testament, als die große Drangsal beschrieben wird, zum Beispiel in Zephania 1, dieser Tag des Dunkels und des Kriegsgeschreis, das ist jetzt, ihr werdet verfolgt. Und dann musste Paulus den zweiten Thessalonicher Brief schreiben, um ihnen zu erklären, lasst euch ja nicht durcheinander bringen. Ihr seid noch nicht in der Drangsalszeit. Die kann nämlich gar nicht da sein. Vorher muss es ja einen großen Abfall geben in der Christenheit. Der hatte damals noch nicht stattgefunden. Und nachher wird der Antichrist kommen. Und erst dann kommt die große Drangsalszeit. Aber der Antichrist war ja noch nicht da. Also waren sie unmöglich in der Drangsal drin. So, jetzt lese ich Kapitel 2. 2. Thessalonicher 2, ab Vers 1. Wir bitten euch aber, Brüder, wegen der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus und unseres Versammeltwerdens zu ihm hin, dass ihr euch nicht schnell in der Gesinnung erschüttern noch erschrecken lasst. Weder durch Geist, noch durch Wort, noch durch Brief, als durch uns, als ob der Tag des Herrn oder besser der Tag des Christus da wäre. Also in Vers 1 spricht er über die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Was ist da gemeint? Die Entrückung oder sein Kommen mit allen Heiligen? Man könnte denken, ja, das ist das Kommen des Herrn mit allen Gläubigen. Und wenn es heißt, und unseres Versammeltwerdens zu ihm hin, das ist die Entrückung. Falsch. Vom Griechischen her kann man es eindeutig sagen. Es gibt hier eine bestimmte Regel, die nennt man Sharpe's Rule. Wenn ein Hauptwort mit einem anderen Hauptwort durch und verbunden ist, aber der bestimmte Artikel steht nur vor dem ersten Hauptwort, dann ist das erste und das zweite Hauptwort eine Einheit, bezeichnet dasselbe. Und genau diese Regel hat man im griechischen Text. Das heißt, dass man so eindeutig sagen kann, die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus und unser Versammeltwerden zu ihm hin, da geht es um dasselbe. Also mit anderen Worten, er spricht hier von der Entrückung. Die Ankunft unseres Herrn und unser Versammeltwerden, das ist die Entrückung. Und im Blick auf die Entrückung möchte der Apostel Paulus, dass die Thessalonicher sich durch ihr Lehrer nicht durcheinander bringen lassen. Und zwar, Vers 2 sagt, ihr sollt nicht erschüttert werden in eurem Denken. Ihr sollt nicht erschreckt werden, weder durch Geist, noch durch Wort, noch durch Brief, als durch uns. Diese Irrlehrer kamen und die sagten, so spricht der Herr. Die kamen also als falsche Propheten und sagten durch den Geist eine Botschaft. Lasst euch eben nicht durch Geist erschrecken. Und dann haben sie auch gepredigt und den Thessalonicher erklärt, schaut, ihr seid jetzt schon in der Drangsalszeit, die Gemeinde ist in der Drangsalszeit und jetzt müsst ihr so und so. Der Apostel Paulus sagt, lasst euch nicht erschrecken, weder durch Geist, noch durch Wort, also weder durch falsche Prophetie, noch durch eine falsche Predigt, noch durch Brief als durch uns. Die haben also sogar einen gefälschten Brief geschrieben. Mit der falschen Lehre, ihr, die Gemeinde, seid jetzt in der Drangsalszeit. Ja, was konnten die Thessalonicher tun? Wie konnten sie wissen, dass dieser Brief gefälscht war? Ja, wie konnten sie wissen, dass eigentlich der erste Thessalonicher Brief, dass der wirklich von Paulus war? Ganz einfach. Man muss nur den Schluss anschauen. Am Schluss von 2. Thessalonicher 3 schreibt Paulus in Vers 17, Der Gruß mit meiner des Paulus Hand. Was das Zeichen in jedem Brief ist, so schreibe ich. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Also immer am Schluss jedes diktierten Briefes hat Paulus diese Schlussworte noch von Hand geschrieben. Als Erkennungszeichen in allen seinen Briefen, seine Handschrift war der Beweis. Nun war es ganz einfach. Die Thessalonicher mussten einfach den Schluss von 1. Thessalonicher vergleichen mit dem gefälschten Brief. Dann sahen sie, oh, das ist nicht die gleiche Schrift am Schluss. Und dann mussten sie das vergleichen mit 2. Thessalonicher und dann sahen sie, oh, aber das ist die gleiche Schrift wie im ersten Brief. Und so war der Betrug aufgedeckt. Beide Thessalonicher Briefe sind uns überliefert bis zum heutigen Tag. Von der Fälschung gibt es keine Spur mehr. Aber eben, er sagt, lasst euch nicht durcheinander bringen, auch nicht durch einen gefälschten Brief, als wäre der von uns geschrieben, als ob der Tag des Herrn da wäre. Der Mehrheitstext hat hier, der Tag des Christus da wäre. Es bedeutet eigentlich das Gleiche. Der Tag des Herrn ist im Alten Testament immer der Tag des Gerichts, und zwar die große Drangsal, 3,5 Jahre, vor dem Wiederkommen des Herrn Jesus als Richter der Welt und dann sein Erscheinen als Richter. Das wird ganz speziell als der Tag des Herrn in der Bibel beschrieben. Und ein anderer Name ist der Tag des Messias. Also der Tag, wenn der Messias kommt als Richter und König der Welt. Also, die Thessalonicher waren in Gefahr zu glauben, die Gemeinde muss in die Drangsal und jetzt sind wir auch in der Drangsal. Der Apostel Paulus sagt, nein, im Blick auf die Entrückung möchte ich nicht, dass ihr in diesen Dingen durcheinander gebracht werdet. Vers 3. Lasst euch von niemand auf irgendeine Weise verführen. Denn dieser Tag, das ist eben dieser Tag des Gerichts, die große Drangsal und dann das Kommen des Herrn Jesus als König der Welt, denn dieser Tag kommt nicht. Es sei denn, dass zuerst der Abfall komme und offenbart werde der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens. Also, es kann gar nicht die Drangsal kommen, solange in der Christenheit nicht der große Abfall stattfindet. Und als Höhepunkt dieses Abfalls kommt dann eben der Mensch der Sünde, der größte und schrecklichste Rebell. Das ist der Antichrist. Und jetzt werden wir gleich sehen, der Apostel Paulus beschreibt diesen Menschen der Sünde genau mit den Ausdrücken aus Daniel 11, 36 bis 39. Übrigens, der große Abfall, der ist schon voll im Gang. Also wir sehen ganz besonders seit den 1960er Jahren, wie Millionen von Menschen, die sich früher als Christen bezeichnet haben, die sind vom Christentum abgefallen und haben auch alle Werte der Bibel verworfen. Sie lachen darüber und die sind noch weiter gegangen. Die sind sogar so weit gegangen in dem Abfall, dass sie nicht nur die biblische Offenbarung verworfen haben, sondern sie haben sogar die natürliche Offenbarung Gottes in der Natur verworfen. Also das heißt, die wissen gar nicht mehr, dass es eindeutig klar ist, dass ein Mann eine Frau heiraten muss. Ja? Das muss man zum Beispiel den Indern im Hinduismus, das muss man denen nicht beibringen. Die wissen das. Und das war für mich natürlich schon eindrücklich, in Indien das so zu erfahren, dass die Inder, die im tiefsten Hinduismus und unzähligen Götter, die sie verehren, die sind sich im Klaren, dass ein Mann und eine Frau, dass die lebenslang zusammengehören. Das ist für sie klar. Ob das alle machen, das ist wieder eine andere Sache. Aber sie wissen, wenn sie es nicht machen, dann ist es eigentlich falsch. Warum wissen die das? Weil Gott das natürlich in den Menschen hineingelegt hat. Warum wissen auch die eingeborenen Stämme irgendwo im Dschungel, Wieso wissen die, dass man heiraten muss? Wer hat das ihnen gesagt? Ja, es sind ja noch keine Missionare zu ihnen gekommen. Und trotzdem wissen die das. Aber der Abfall in den Gebieten, die früher christlich waren, geht so weit, dass sogar die natürliche Offenbarung, die Gott in den Menschen hineingelegt hat, in die Natur hineingelegt hat, in das natürliche Empfinden hineingelegt hat, dass das verworfen, über Bord geworfen ist. Und jetzt sind schon die Christen die Kriminellen, wenn sie sagen, das ist nicht richtig und das ist eine Sünde. Was? Ihr seid Rassisten! Oh, ich habe gedacht, eine Rasse, das hängt zusammen mit Hautfarbe. Das hängt nicht zusammen mit sexueller Orientierung. Aber lassen wir das. So wird gearbeitet. Aber nur um zu zeigen, der Abfall ist voll im Gang. Man kann sagen, das ehemalige christliche Abendland ist im freien Fall. Und zwar so schlimm, dass sogar die Heiden sagen, sind die eigentlich verrückt. Also, der Abfall, der muss kommen in der Endzeit. Und dann wird geoffenbart werden, der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens. Also ein Mann wird noch kommen, der wird diesen Abfall, der nicht nur das Abendland betrifft, denn über die UNO werden ja diese Dinge nun auch oft oktroyiert, allen anderen Ländern, auch solche Länder, die das nicht wollen, die kommen unter Druck mit Gender und so weiter. Weltweit wird das auch den Heiden aufgedrängt. Und der Höhepunkt davon wird also dieser Mann sein, der kommt. Der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens. Und von ihm heißt es, der widersteht und sich erhöht über alles, was Gott heißt oder verehrungswürdig ist, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt und sich selbst darstellt, dass er Gott sei. Das ist nun also der Antichrist, der an vielen anderen Stellen beschrieben wird. Er wird in Israel auftreten als Messias. Ich habe hier auf dem Blatt aufgeführt, Jesaja 11, Vers 4. Er wird der Gesetzlose genannt. Zacharja 11, 15 bis 17, da wird er genannt der törichte Hirte. Im Kontrast zum wahren Messias, der gute Hirte ist, wird er genannt der törichte Hirte, der die Herde nicht verschonen wird, die Herde Israel. Dann in Johannes 5, 43, da sagt der Herr Jesus zu den jüdischen Führern damals, ich bin in dem Namen meines Vaters gekommen und ihr nehmt mich nicht auf. Wenn einer kommen wird in seinem eigenen Namen, den werdet ihr aufnehmen. Also der sich an die Stelle von Christus setzt, das ist eben der Antichrist. Anti heißt eben im Griechischen nicht nur gegen, sondern auch anstelle von. Also der sich an die Stelle von Christus setzt. Dann 2. Thessalonicher 2, 3 bis 4, das ist die Stelle, an der wir jetzt dran sind. In 1. Johannes 2, Vers 18 folgende sagt Johannes zu den jungen Gläubigen, spricht die Kindlein an, und er sagt, ihr habt gehört, dass der Antichrist kommt. Er sagt, auch jetzt sind schon viele Antichristen gekommen als Irrlehrer, aber der Antichrist, der kommt. Dann in Offenbarung 6, 1 bis 2, da geht es um das erste Siegelgericht der Offenbarung, der Apokalypse, das stattfinden wird nach der Entrückung der Gemeinde. Und das erste Siegel ist einer, der reitet auf einem weißen Pferd, hat eine goldene Krone und ist ein Sieger. Manche haben gesagt, das ist Jesus Christus. Ja, natürlich in Offenbarung 19, 11, nach all den apokalyptischen Gerichten der Siegel, Posaunen und Schalen, kommt Jesus Christus aus dem Himmel als Richter der Welt. Herr der Herren und König der Könige wird er genannt dort. Und von ihm heißt es, er kommt und reitet auf einem weißen Pferd. Und er hat viele Diademe auf seinem Haupt. Ja, es ist ähnlich. auch ein weißer Reiter, ein Reiter auf einem weißen Pferd. Er ist auch gekrönt, ist auch siegreich, aber das erste Siegel, das ist nicht Jesus Christus, sondern das ist der sich ausgibt, als wäre er Jesus Christus. Das ist der Antichrist. Das wird das erste Gericht sein der Apokalypse, das erste Siegel. Und wir werden gleich sehen, das wird aber erst nach der Entrückung kommen. Und dann Offenbarung 13, 11 bis 18. Dort wird dieser Antichrist beschrieben als das Tier aus der Erde, das aussieht wie ein Lamm, aber spricht wie ein Drache. Das ist der Antichrist, der falsche Messias in Israel, im Kontrast zu seinem Freund. Offenbarung 13, 1 bis 10. Dort wird ein Mann beschrieben mit dem Namen das Tier aus dem Meer. Der kommende Diktator über das wiedererstandene römische Reich, sprich über das neue Europa. Aber eben, dieser Mann wird genannt das Tier aus dem Meer. Und das Meer ist in der Bibel immer wieder ein Bild für die Völker. Im Kontrast zu Israel. Zum Beispiel Jesaja 17, 12 bis 13. Die Völker sind wie das aufgewühlte Meer. Und nun im Kontrast dazu das Tier aus der Erde, nicht aus dem Meer. Der kommt aus Israel und er schaut aus wie ein Lamm. In der Offenbarung wird Jesus Christus fast 30 Mal genannt, das Lamm. Und dann heißt es von ihm, er sieht aus wie ein Lamm. Also er gibt sich aus, als wäre er der Erlöser. Und in Kapitel 16, Vers 13 wird dieses Tier aus der Erde genannt, der falsche Prophet. Im Kontrast zu dem Tier aus dem Meer. Und noch in Offenbarung 19, 19 bis 20, dort wird er auch nochmals genannt, der falsche Prophet. Man muss daran denken, der Messias wird ja angekündigt in 5. Mose 18, Vers 15 und folgende als der große Prophet. Wie Moses. Wie Moses, der eigentlich König, Priester und Prophet war in einer Person, so wird der Prophet kommen, der Priester, König, Priester und Prophet in einer Person ist. Und nun, der falsche Messias ist eben der falsche Prophet. Nicht ein falscher Prophet, sondern der falsche Prophet. Ja, also jetzt gehen wir zurück zu 2. Thessalonicher 2. Der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens, wird kommen. Vers 4. Der widersteht und sich erhöht über alles, was Gott heißt oder verehrungswürdig ist, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt und sich selbst darstellt, dass er Gott sei. Das macht klar, es muss wieder einen dritten Tempel geben. Ich muss so sagen, es muss einen neuen jüdischen Tempel geben, und zwar den dritten Tempel. Der zweite Tempel wurde im Jahr 70 zerstört und seitdem hat das jüdische Volk keinen Tempel mehr. Aber seit dem Sechstagekrieg, als die israelische Armee als Antwort auf den zweiten Totalvernichtungsversuch der Araber Ostjerusalem und den Tempelberg erobert hatte, da trat die Geschichte des Tempels in eine neue Phase. Da begannen jüdische Organisationen, den dritten Tempel vorzubereiten, und jetzt sind schon die meisten Tempelgeräte sind bereitgestellt. Also gerade im April hatte ich wieder eine Führung gehabt im Tempelinstitut in Jerusalem, und da habe ich diese Geräte gezeigt, auch den goldenen Altar, erklärt, wie man räuchern muss, dass man mit dem Räucherwerk aus der Räucherpfanne hinten beginnen muss, mit beiden Daumen muss man das herausholen, nach vorne, ja nicht vorne beginnen, sonst verbrennt man sich. Ja, da haben wir alles angeschaut, auch den goldenen Schaubrottisch und den goldenen Leuchter hatten wir auch gesehen und viele andere Geräte. Auch die Priesterkleider des hohen Priesters, die haben über eine Million Dollar gekostet. Und auch die verschiedenen Sprengschalen, um das Blut der Opfertiere aufzufangen, alles original, haben wir da zusammen angeschaut. Und sogar die Steine des Brandopferaltars haben wir gesehen. Und die sind einfach aufgeschichtet, und zwar so, dass sobald der Tempelplatz irgendwie frei wird, kann man die Steine schnell auf den Nachbarhügel rüberbringen, aufschichten und mit den Opfern beginnen. Noch bevor das Tempelhaus gebaut wird. Also wir sind so fortgeschritten, aber zu dem Zeitpunkt, wenn der Antichrist eben da auftritt und sich in den Tempel setzt, dann steht das Tempelhaus schon. Ja? Das ist übrigens das Wort Naos, das ist nicht einfach die Gebäude rundherum, sondern Naos, das ist das eigentliche Tempelhaus mit Heiligem und Allerheiligsten. Da wird er sich hineinsetzen und sagen, er sei Gott. Vers 5. Erinnert ihr euch nicht, dass ich dies zu euch sagte, als ich noch bei euch war? Aha. Da hat er also in den wenigen Wochen in Thessalonich, die sind kaum zum Glauben gekommen, hat er ihnen das alles schon erzählt. Das sind also Themen für Jungbekehrte. Und jetzt gehen wir weiter. Vers 6. Und jetzt wisst ihr, was zurückhält, damit er zu seiner Zeit offenbart wird. Also er muss das gar nicht mehr erklären. Sie wissen, was eigentlich zurückhält, dass dieser Antichrist kommen kann. Und damit müssen Sie auch wissen, dass Sie gar noch nicht in der großen Drangsal sein können. Denn der Antichrist ist ja noch nicht gekommen. Der muss ja vor der Drangsal erscheinen. Und es ist ja eben das, was zurückhält, da. Und solange das noch da ist, gibt es keinen Antichristen und es gibt keine große Drangsal. Ja, und dann große Theologen sagen sich, ja, also wir wissen nicht, was das bedeutet. Aber die Jungbekehrten Thessalonicher, die wussten das ganz genau. Und das war so klar, dass er ihnen das gar nicht mehr schreiben musste. Er sagt ihnen, ihr wisst ja, was zurückhält, dass er zu seiner Zeit offenbart wird. Lesen wir mal weiter. Vers 7. Denn schon ist das Geheimnis der Gesetzlosigkeit wirksam. Nur ist jetzt der da, der zurückhält, bis er aus dem Weg ist. Und dann wird der Gesetzlose offenbart werden, den der Herr Jesus verzehren wird durch den Hauch seines Mundes und vernichten wird durch die Erscheinung seiner Ankunft. Jetzt sehen wir, das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist wirksam. In den Paulusbriefen gibt es 8 Geheimnisse. Alle Geheimnisse stehen im Zusammenhang mit der Gemeinde. Ein Geheimnis nach Epheser 3 ist eine Wahrheit, die im Alten Testament verschwiegen war und erst im Neuen Testament geoffenbart worden ist. Die Gemeinde war im Alten Testament unbekannt, im Neuen Testament ist sie geoffenbart. Und Paulus erklärt also in 8 Geheimnissen diese Dinge. Und eines dieser Geheimnisse ist das Geheimnis der Gesetzlosigkeit. Das bedeutet, wenn die Gemeinde als Zeugnis Gottes hier auf Erden ist, wird sich das Böse in der Mitte der Christenheit immer mehr entfalten. Immer mehr entfalten, bis es am Schluss zu einem Abfall kommt und dann kommt der Antichrist. Aber der Apostel Paulus sagt, das Geheimnis der Gesetzlosigkeit, das ist schon jetzt wirksam, das Böse breitet sich aus innerhalb des christlichen Zeugnisses. Aber es ist eine Kraft da. Und zwar ist das eine Person, der zurückhält. Und wenn der mal weg ist, dann kann der Höhepunkt kommen. Der Antichrist kann dann für erkenntlich sichtbar erscheinen. Ja, aber in Vers 4 hat es doch geheißen, das, was zurückhält, und jetzt plötzlich heißt es der zurückhält. Einmal ist es auch im Griechischen sächlich und einmal ist es männlich. Was ist das? Da wurde gesagt, ja, das ist die bürgerliche Ordnung. Ja, aber das bürgerliche Ordnung und der bürgerliche Ordnung, ja gut, auf Deutsch geht jetzt das nicht, aber vielleicht auf Französisch, ja, da geht es männlich. L'ordre civil, das ist Maskulinum. Ja, aber das, bürgerliche Ordnung, das kennt man nicht auf Französisch, ja? Es gibt kein sächliches Geschlecht. Ja, vielleicht in irgendeiner anderen Sprache, aber wo passt das? Und dann wird auch manchmal gesagt, ja, das ist die Gemeinde. Ja, die Gemeinde, die Ekklesia. Ja, das ist weiblich, auch auf Griechisch, wie auf Deutsch, die Gemeinde. Das würde, aber das passt ja nicht, das ist nicht männlich und das ist nicht sächlich. Und übrigens, heute sehen wir das Problem, dass Gemeinden eher sich der Welt anpassen, anstatt dass die Gemeinde das Böse zurückhält. Also zu sagen, die Gemeinde ist es, die das Böse zurückhält, das ist ein bisschen viel gesagt. Aber natürlich der Heilige Geist. Er wohnt seit Pfingsten in der Gemeinde. Und er ist wirklich die Kraft, die das Böse zurückhält und auch durch die ganze Kirchengeschichte hindurch gewirkt hat. Aber der Moment wird kommen, wo der Heilige Geist, der an Pfingsten kam, um in der Gemeinde zu wohnen, wieder weggehen wird. Der Geist und die Braut sagen, komm, Offenbarung 22. Und da passt es. Geist ist nämlich auf Griechisch sächlich. To, Pneuma, das Geist. Aber der Heilige Geist ist Gott. Er ist eine Person. Und darum passt eben, dass der zurückhält. Und der Heilige Geist wird also bei der Entrückung mit der Gemeinde weggehen. Man kann sagen, die Entrückung ist die Umkehrung von Pfingsten. Und wenn der Heilige Geist also so mit der Gemeinde weggeht, dann ist es klar, dann kann der Gesetzlose kommen. Vers 7. Denn schon ist das Geheimnis der Gesetzlosigkeit wirksam, nur ist jetzt der da, der zurückhält, bis er aus dem Weg ist. Und dann wird der Gesetzlose offenbart werden. Nicht wird er geboren werden, offenbart werden. Er könnte jetzt schon leben, aber keiner kann herausfinden, wer es ist. Natürlich könnt ihr irgendwo wirken, aber keiner findet heraus, denn er kann erst offenbar werden, wenn der Heilige Geist mit der Gemeinde weggeht. Und jetzt ist klar, die Entrückung muss zuerst geschehen und erst dann kann das erste apokalyptische Siegel losgehen. Wir leben zwar in der Endzeit, und zwar sehr fortgeschritten, wenn wir die Endzeit rechnen ab der Einwanderungswelle der Juden, 1882, aber wir sind noch nicht in den apokalyptischen Gerichten ab Offenbarung 6. Denn der Antichrist kann erst nachher erscheinen. Und dann wird weiter erklärt, bis der zurückhält, aus dem Wege ist, jetzt Vers 8, und dann wird der Gesetzlose offenbart werden, den der Herr Jesus verzehren wird durch den Hauch seines Mundes und vernichten wird durch die Erscheinung seiner Ankunft. Also, wenn dann der Herr Jesus kommt, als Richter der Welt, wird er den Antichristen nicht einmal berühren. Nur durch den Hauch seines Mundes wird er ihn vernichten, genauso wie es in Jesaja 11, Vers 4 steht. Die Stelle hatte ich ja unter den antichristlichen Stellen aufgeführt. Also, 2. Thessalonicher 2 spielt an auf Jesaja 11, Vers 4. Und nun weiter, Vers 9, ihn, den Antichristen, dessen Ankunft nach der Wirksamkeit des Satans ist, in aller Macht und allen Zeichen und Wundern der Lüge und in allem Betrug der Ungerechtigkeit denen, die verloren gehen, darum, dass sie die Liebe zur Wahrheit nicht annahmen, damit sie errettet würden. Und deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrwahns, dass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt, sondern Wohlgefallen gefunden haben an der Ungerechtigkeit. Also, der Antichrist wird kommen durch die Wirksamkeit des Satans. Und zwar so, dass er der größte Esoteriker aller Zeiten sein wird. Hier steht, in allen Zeichen und Wundern der Lüge. Und vorher noch, in aller Macht. Macht, Zeichen, Wunder. Das sind die drei Ausdrücke, die verwendet werden in Hebräer 2 hier am Anfang für die apostolischen Wunderzeichen. In der frühen Christenheit, in der Apostelgeschichte beschrieben, sind Machttaten, Zeichen und Wunder geschehen durch die Apostel und durch solche, die durch sie zum Glauben kamen in der ersten Generation. Wie in Markus 16 angekündigt. Diese Zeichen werden folgen, denen die glauben. Und das erste Jahrhundert war also ein Jahrhundert von Machttaten, Zeichen und Wundern, denn damit hat Gott bestätigt, dass die Gemeinde, die sich ja nicht berufen konnte auf das Alte Testament, das war ja ein Geheimnis, dass die Gemeinde wirklich von Gott ist, hat Gott sie durch ganz besondere, mächtige Zeichen, Wunder und Machttaten bestätigt. Das war ganz wichtig. Aber hier sehen wir, in der Endzeit wird der Antichrist genau das Gleiche tun. Mächtige Taten, Zeichen und Wunder, aber dann noch der Zusatz der Lüge, um die Menschen zu verführen.
Sie hörten soeben von Roger Libby den ersten Teil des Themas Gründliches Studium des Buches Daniel, Kapitel 11, Vers 36 bis Kapitel 12, Vers 3, 9. Hauptteil.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roger Libby. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in 3 Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den ersten Teil. Den zweiten Teil hören Sie zu der gewohnten Zeit, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Diese erhalten Sie unter www.rnh.de oder per Telefon unter 07745 8001. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roger Libby interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogerlibby.ch. Ich buchstabiere rogerlibby.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, Ihr Radio Neue Hoffnung.